Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Anders als in manchen Programmzeitschriften angezeigt, lauschen wir heute dem Klang der Bibel. Schon in biblischer Zeit nämlich trommelten sich Menschen in Ekstase, huldigten Gott mit Harfe, Leier und Laute, und im Jerusalemer Tempel erklangen Gesänge, die in Synagogen, Kirchen, Moscheen bis heute weiterleben. Was weiß man über die Klangwelt zu Davids oder Jesu Zeiten? Wie beeinflusste sie die Kirchenmusik? Heidi Kronenberg befragt Thomas Staubli, Leiter des Bibel- und Orientmuseums in Freiburg.
Thomas Staubli, unsere Sendung trägt den Titel «Der Klang der Bibel». Welche Klänge hören Sie, wenn Sie an die Bibel denken?
Wenn Sie nach den Klängen fragen, dann kommt mir eine persönliche Erinnerung in den Sinn. Als ich zum ersten Mal als gut 20-jähriger junger Mann nach Israel kam, da wurde ich von einem Cherut-Taxi in Jerusalem ausgeladen und stand plötzlich einfach in der Stille dieses Jerusalemer Sommerabends und kam mir etwas verloren vor. Ich dachte dann, was ist jetzt, wenn ich die Adresse nicht finde, wo ich hin muss? Und da hörte ich plötzlich so klezmerartige Hochzeitsmusik von einem Lokal ganz in der Nähe. Und dieser Eindruck dieser Nacht in Jerusalem mit dieser Musik und diese tröstliche Erfahrung, dass da Musik ist, das hat mich immer ein bisschen begleitet im Zusammenhang mit Musik und Vorderem Orient. Und ich habe dann später gemerkt, ja, dass das eigentlich gar nicht so verkehrt ist. Wenn man nämlich schaut, was es für Hinterlassenschaften gibt aus dem alten Israel, so stellt man mit Erstaunen fest, dass die Assyrer, die ja den Vorderen Orient erobert haben, von diesen Eroberungen in ihren Palästen Darstellungen hinterlassen haben. Und nur bei den Stadteroberungen aus Juda, aus dem Lande eben Israel, sieht man wieder aus den Städten Musiker deportiert werden. Wie also die Musiker, Leierspieler, zu den besonderen Schätzen der Eroberer gehören, die sie nun als Trophäen sozusagen in ihr Land bringen. Musik scheint also schon in dieser Zeit um 800, 700 vor Christus etwas gewesen zu sein, was man als Unique Selling Product, würde man heute in der Marketingsprache sagen, also als das wirklich gute Verkaufsprodukt Israels betrachtet hat.
Thomas Staubli, Sie sind der Leiter des Bibel- und Orientmuseums in Freiburg. Führen Sie in Ihrem Museum eine Sammlung von Instrumenten aus biblischen Zeiten?
In der Tat, so ist es. Allerdings muss man sagen, dass es nur wenige Instrumente gibt, die sich erhalten haben. Viele Instrumente bestanden aus Materialien, die sehr vergänglich sind. Holz oder Knochen, Sehnen und so weiter. Es gibt aber eine Gruppe von Instrumenten, die sich gut erhalten haben. Dazu gehören die Zimbeln, die aus Metall sind. Wir haben auch Rasseln und Glöckchen. Was wir nur auf antiken Abbildungen haben, sind zum Beispiel Leiern oder Trompeten. Diese wurden gerne auf Münzen dargestellt. In der Zeit der jüdischen Erhebung gegen die Römer haben die Juden also diese Instrumente auf ihren eigenen Münzen geprägt, als Erinnerung an den von den Römern zerstörten Tempel. Und man sieht daraus auch, wie wichtig dem jüdischen Volk diese Musik gewesen ist.
Können Sie uns nun einen kurzen Überblick über die Instrumente geben, die in biblischer Zeit wichtig waren?
Es gibt vier große Instrumentenfamilien bis heute. Eine Gruppe sind die selbstklingenden Instrumente, die also mit der eigenen Substanz tönen. Dazu gehören zum Beispiel alle Arten von Rasseln. Das sind auch die archaischsten Instrumente. Man hat am Karmel also in der Gegend von Haifa, im heutigen Israel gelegen, in einer Höhle ein Skelett einer Frau ausgegraben, an dem man eine Reihe von Knochen von Füchsen gefunden hat, die zusammengenäht waren zu einer Art Gürtel. Solche Gürtel haben sich Frauen zum Tanz um die Hüften gelegt und damit dann eben Geräusche gemacht beim Tanzen. Eine zweite Gruppe von Musikinstrumenten sind die Membranophone, also zum Beispiel Holzrahmen, die mit einer Tierhaut umgeben waren, auf denen man Töne erzeugen konnte, also Trommel in erster Linie. Und diese Instrumente sind ganz eng mit der Kultur, der Musikkultur von Frauen verbunden. Wir finden praktisch ausschließlich Darstellungen von Frauen, die die Handtrommel spielen. Das haben vielleicht viele sogar noch im Ohr, diese Bibelstelle, wo es heißt, dass Miriam nach dem Zug der Israeliten durchs Schilfmeer, also von der Gefangenschaft in die Befreiung, an einem ganz wichtigen Moment der Geschichte der Hebräer, die Handpauke nahm und ein Siegeslied anstimmte und sang: Hoch erhaben ist Jahwe, der Gott der Israeliten, Ross und Wagen warf er ins Meer.
Nun zur nächsten Kategorie, das sind die Saiteninstrumente.
Die Saiteninstrumente sind für die Bibel und ihre Autorinnen und Autoren die wichtigsten, edelsten Instrumente. Sie gehören zum Image der biblischen Musik. Deshalb hat man sich den König David auch mit dem Saiteninstrument, nämlich mit der Leier, vorgestellt. Dieser König David als Leierspieler entspricht einem altorientalischen Typos, nämlich dem Gott, der Krankheiten schicken kann, aber auch wieder von Krankheiten heilen kann. Die Heilgötter, der kananäische Reschef und später dann der Erbe des kananäischen Gottes, der griechische Apollon, diese werden immer mit Leiern dargestellt. Sie können Krankheiten schicken, aber eben auch nicht zuletzt musiktherapeutisch von diesen Krankheiten befreien, heilen. In der biblischen Tradition hat man nun dieses Erbe auf David übertragen. Er ist derjenige, der mit Krieg verbunden ist, wie Apollon und Reschef, aber andererseits auch mit Therapie, mit der Kunst des Heilens. Und man hat dann in der Zeit des frühen Christentums verbunden mit der griechischen Philosophie daraus eine ganze Weltanschauung gebaut. Man hat sich vorgestellt, über das Erklingen lassen von Musik, insbesondere dieser Leiertöne, ist es möglich, Himmel und Erde wieder in eine Harmonie zu bringen, die Menschen seelisch einzustimmen in den Klang der englischen und himmlischen Sphären und dadurch Heilung herbeizuführen. Also man sieht, wie da eine Erfahrung, die ganz simple Erfahrung, dass Musik beruhigen kann, so wie das Leierspiel des jungen Davids den manisch-depressiven König Saul beruhigt hat, dass diese Musik sozusagen die ganze Welt wieder in Ordnung bringen kann.
Von David sagt man ja, sei der Harfenspieler gewesen. Das stimmt also nicht.
Ja, traditionellerweise, das kommt von der lutherischen Bibelübersetzung her, wird David als Harfenspieler dargestellt und verstanden, weil die Harfe auch in der abendländischen Musik viel wichtiger gewesen ist als die Leier. Die beiden Instrumente unterscheiden sich für Laien äußerlich vielleicht nur wenig. Die Harfe, die ist über ein ganzes durchgehendes Joch hinweg gespannt. Hingegen bei der Leier ist es so, dass ausgehend von einem Kasten und zwischen zwei Saitenstäben zu einem Joch hin die Saiten gespannt sind. Und das ist das Instrument, was im Orient sehr verbreitet war und was auch in der Bibel erwähnt wird. Ein Wort für die Harfe gibt es in der Bibel nicht. Wenn wir an biblische Musik denken, kommt uns vielleicht zuerst überhaupt das Schofar in den Sinn. Das Schofar ist ein sehr archaisches Instrument, ein Widderhorn, also das Horn eines Tieres. Es ist das einzige Instrument, das im Gottesdienst der Synagoge heute noch verwendet wird. Der Ursprung des Instrumentes ist aber wohl der Krieg oder doch zumindest das Signal, das über weite Distanz damit gegeben werden konnte. Ganz bekannt ist die Stelle, wo das Volk der Hebräer Jericho einnimmt und dies ohne Waffengewalt, sondern nur mit dem Klang dieses Hornes. Damit ist auch schon deutlich, was dieser Klang denn eigentlich symbolisiert. Es ist im Grunde genommen eine Verstärkung der Gottesstimme. Diese verschiedenen Signaltöne, die man auf dem Schofarhorn spielen kann, werden bis heute als liturgische Töne gepflegt. Also man kann sagen, aus dem Kriegsinstrument ist ein liturgisches Instrument geworden und die verschiedenen Kriegstöne, die man auf dem Schofar produzieren kann, sind spirituell gedeutet worden. Es sind vier Töne, die unterschieden werden heute, nämlich der lange Ton, Tekia, und die spirituelle Bedeutung, die dieser Ton bekommen hat, heißt der König kommt.
Tekia.
Dann gibt es die drei kurzen Töne, Shevarim, die spirituelle Bedeutung, Gott erbarme dich.
Shevarim.
Dann 9 bis 12 sehr kurze Töne, Teruah, die Bedeutung gebrochenes Herz.
Teruah.
Und dann ein ganz langer Ton, bis dem Spieler die Luft ausgeht, Tekia Gedola, die Bedeutung der Herr kommt wieder.
Tekia Gedola.
Das Schofarhorn wurde vor allem von Männern geblasen. Die Handpauke, wie Sie gesagt haben, spielte Miriam, also eine Frau. Thomas Staubli, gab es geschlechterspezifische Zuschreibungen von Instrumenten?
Ja, das kann man so sagen. Wir haben aus der Eisenzeit, also aus der Zeit der biblischen Epoche, aus dem 1. Jahrtausend vor Christus, ganz viele Terrakotta-Figuren aus der Levante, die zeigen Frauen, die eine Handtrommel spielen. Warum hat man so viele Terrakotta-Figuren hergestellt? Der Grund ist, dass Frauen, die auf diesem Instrument spielen, der Asherah, der Göttin, heilig waren und sie haben im Rahmen ihres Kultes diese Musik gespielt. Und solche Votivfiguren, Geschenke für die Göttin, wurden in ihrem Kult dargebracht. Im Psalm 68 lesen wir, dass die Frauen im vorexilischen Kult auch eine ganz bedeutende Rolle spielten. Man sah deinen Einzug, Gott, den Einzug meines Gottes, meines Königs ins Heiligtum. Voran gingen die Sänger, danach die Saitenspieler, mittendrin die jungen Frauen, die Handpauke schlagend. In Gruppen priesen sie Gott, Jahwe, von Israels Quelle her.
Und diese Frauen, die sind ja dann mal verschwunden.
Ja, wir können feststellen, wenn wir die biblischen Texte historisch kritisch lesen, dass in der Zeit nach dem babylonischen Exil, also ab dem 5. Jahrhundert vor Christus ungefähr, die Frauen im Kult praktisch keine Rolle mehr spielen, jedenfalls nicht mehr als Handpaukenspielerinnen, dass diese ganz wichtige Dimension der Kultmusik verschwunden ist.
Ja.
Thomas Staubli, was wir da eben gehört haben, war ein epischer Gesang aus der Gegend des aserbaidschanischen Kaukasus. Erzählen Sie uns etwas dazu.
In dieser abgelegenen Gegend hat sich eine Art Musik erhalten, die in ihrer archaischen Einfachheit mit dieser speziellen Kombination von Saiteninstrument, Schlaginstrument und Gesang uns zurückführen kann, fast in einer Art musikarchäologischen Bewegung, in die Zeit des ersten Tempels. Wir können ja keine Töne mehr ausgraben. Ja, wir können zwar Objekte ausgraben, wenn wir Glück haben, Häuser, Scherben, aber die Klänge muss man anders rekonstruieren. Man muss sozusagen zu Völkern gehen, die noch ähnlich leben, in einer ähnlichen Gegend und Kultur, und kann dann allmählich auf diesem Wege sich die Klangwelt auch vorstellen. Es ist natürlich ein gewisses Maß an Spekulation dabei, aber wenn man das dann vergleicht mit Aufnahmen von synagogalen Gesängen in abgelegenen Gegenden der jüdischen Kultur, die sich ja fast auf der ganzen Erde verbreitet hat, dann gibt es da gewisse Zusammenhänge, die zeigen, dass es in diese Richtung gehen könnte.
Was weiß man denn wirklich über die Tempelmusik?
Wir wissen über die Musik im ersten Tempel eigentlich vor allem über den Psalter Bescheid. Und in den Überschriften dieser 150 Psalmen wird oftmals erwähnt, in welcher Weise die Lieder gesungen werden sollen. Es gibt Psalmen, wo es heißt, ein Lied, Mizmor. Das heißt, ein Lied, das gesungen oder gespielt wird, weil das hebräische Verb zamar bedeutet singen oder spielen. Oder es gibt andere Lieder, wo es heißt, nach Art der Pfeifentänze oder Leiermelodie oder auch im Oktavspiel. Aufgrund dieser Überschriften wissen wir eben, dass es eine Aufführungspraxis gab, dass diese Texte, die im Psalter nur als Texte stehen, tatsächlich aufgeführt worden sind, dass es nicht sozusagen stumm zu und her ging.
Es gab ja Gelehrte, die behauptet haben, es sei im Tempel stumm zu und her gegangen. Wie kamen sie darauf? Steckt da ein Interesse dahinter?
Ja, das Interesse gewisser Forscher, dass sie alles, was irgendwie mit heidnischem Kult in Zusammenhang gebracht werden könnte, für das alte Israel in Abrede stellen, weil sie der Meinung sind, dass dieses monotheistische Volk von Anfang an ganz anders gewesen sein muss. Wir wissen aber heute, dass der Monotheismus sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat und dass der nicht Jahrhunderte bevor Israel überhaupt ins Land Kanaan kam, sozusagen in der Wüste geboren wurde, wie so eine romantische Vorstellung das gerne haben möchte, sondern der Monotheismus ist das Produkt einer sehr, sehr langen Entwicklung.
صديق كالتمار يفرح كأرز باللبنان يسقي شتوليم ببيت أدناي بعصران.
Das ist ein Psalmgesang der Karäer, das ist eine jüdische Gruppierung, die sich nur auf die schriftliche Überlieferung der hebräischen Bibel beruft. Thomas Staubli.
Die Karäer sind eine jüdische Gruppierung, die vom rabbinischen Judentum als Heretiker betrachtet werden, die nicht der vollständigen Überlieferung folgen. Sie haben sich früh vom rabbinischen Judentum distanziert, weil sie beanspruchten, ganz bei der archaischen Tradition zu bleiben. Und das ist mit ein Grund, dass sie in ihrer Musik auch ganz urtümliche alte Praktiken bis ins 20. Jahrhundert bewahrt haben. Und diese Aufnahme zeigt, wie ein sehr authentischer, altertümlicher synagogaler Gesang klingt, der wahrscheinlich eben sehr nahe bei dem ist, wie Menschen in der Zeit des Zweiten Tempels gesungen haben. Der Zweite Tempel ist die Zeit der 5 Jahrhunderte vor Christus und des ersten nachchristlichen Jahrhunderts. Dieser Zweite Tempel wird ja von den Römern im Jahre 70 nach Christus zerstört.
Könnte es sein, dass Jesus von Nazareth solche Gesänge gehört hat?
Da wir ja aus den Evangelien wissen, dass Jesus zu den großen Pilgerfesten immer nach Jerusalem gepilgert ist, können wir absolut sicher sein, dass er diese Gesänge gehört hat und nicht nur gehört, sondern auch mitgesungen hat. Eine ganz schöne Stelle im Markus-Evangelium sagt ja auch, dass nach dem letzten Abendmahl, also nachdem Jesus im Kreise seiner Freundinnen und Freunde Pessach gefeiert hatte, sie Halleluja singend hinübergegangen seien zum Ölberg. Das sind so Momente, wo man sieht, ja natürlich, die haben gesungen. Dazu kommt, dass damals schon eben die Tradition da war, dass der Text nicht nur gelesen, sondern auch in einer Art Singsang rezitiert worden ist. Diese Art der Sing- und Sprechvermischung, könnte man sagen, haben dann später im 7., 8. Jahrhundert nach Christus die Rabbinen ganz genau im Text vermerkt mit Pünktchen und Strichlein, sodass man also bis heute im synagogalen Gottesdienst den Text rezitieren kann.
Warum war im alten Israel der rezitative Vortrag der Psalmen so wichtig?
Diese Art der Rezitation dient einerseits dazu, den Text gut memorieren zu können, weil es viel einfacher ist, wenn er mit einer Melodie verbunden ist. Man denke etwa an die Art und Weise, wie im Kindergarten mit Kindern Sprüchlein eingeübt werden. Und es ist auch eine Möglichkeit, wie man besser in Gemeinschaft einen Text wiedergeben kann. Zudem müssen wir uns vorstellen, dass die Mehrheit der Bevölkerung analphabetisch war, dass also nur über das mündliche Weitergeben des Textes, über das Hören und Reproduzieren der Text von einer Generation zur nächsten weitergegeben worden ist. Und das geht natürlich über das singende Rezitieren, über diesen Sprechgesang sehr viel besser als über reines Sprechen.
Geht die gesungene Psalmlesung in den Kirchen auch auf die Psalmrezitation in der Synagoge zurück?
Ganz eindeutig. Die ersten Christen waren ja fast ausschließlich jüdischer Herkunft und die haben ihren Gesang weitergepflegt. Das kann man bis heute sehr schön erleben, wenn man Gottesdienste der syrischen Kirche besucht. Die syrische Kirche hat die ältesten Gesangstraditionen bewahrt. Und ausgehend vom syrischen Raum hat sich der christliche Gesang dann Richtung Armenien im Norden, Richtung Griechenland im Nordwesten und dann auch im lateinischen Raum verbreitet.
Und wann kam dann diese Musik eigentlich im lateinischen Raum an?
Im lateinischen Raum gibt es den alten Kirchengesang, der Ambrosianischer Gesang genannt wird. Ambrosius war im 4. Jahrhundert nach Christus Bischof in Mailand. Er gilt als Vater der lateinischen Hymnendichtung und wird auch Vater des Kirchenliedes genannt. Und dieser Ambrosianische Gesang wird heute nur noch in einigen wenigen abgelegenen Tälern der südlichen Alpen, speziell eben auch im Tessin, gepflegt. Das heißt, wir haben also die Besonderheit, dass in unserem Land die älteste lateinische Kirchenliedtradition noch in abgelegenen Gebieten gepflegt wird und die verrät, dass sie orientalischen Ursprungs ist. Es sind ja vor allem orientalische Asylanten gewesen, ja, Einwanderer, die vom Osten gekommen sind und sich im Römischen Reich niedergelassen haben, die diese neue Religion mitgebracht haben.
Thomas Staubli, Sie ziehen eine Linie von der Synagoge über die Kirche bis zur Moschee und sagen, die Rezitation von Koranversen gehe auf den gesungenen Vortrag von Psalmlesungen zurück. Können Sie das etwas erläutern?
Der Islam ist ja ein Kind des Judentums und des Christentums. Das sind seine Eltern. Und es ist ganz klar, dass neben heidnischen, vorislamischen Wurzeln diese beiden Religionen Wichtiges zur Kultur der neu entstehenden Religion beigetragen haben. Das zeigt sich auch im Bereich der Rezitation von heiligen Texten. Diese ist nun im islamischen Bereich noch viel wichtiger als im Judentum. Denn es kommt nun nicht nur darauf an, den richtigen Text wiederzugeben, sondern es kommt nun sogar darauf an, den Text klanglich genauso wiederzugeben, wie Mohammed ihn von Gott gehört hat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Malik Yawmiddin.
Thomas Staubli ist der rezitative Vortrag von Koranversen, von Psalmen, von heiligen Texten, so etwas wie die musikalische Klammer von Judentum, Christentum und Islam. Also ist das sozusagen der Klang des Monotheismus?
Ja, in einem gewissen Sinn kann man das so sagen. Tatsächlich stellen wir fest, dass diese drei Religionen ein ganz asketisches Musikideal verfolgt haben, zumindest jeweils in ihren Anfangszeiten. Interessanterweise hat aber gerade eine Reformbewegung, die wir in Europa viel besser kennen, nämlich die Reformbewegung des 15., 16. Jahrhunderts im Christentum, die dann zur reformierten protestantischen Kirche geführt hat, da eine andere Bewegung gemacht. In dieser Reform, die sich ja ganz stark auf die Bibel besinnt, hat man wiederentdeckt, dass in der Bibel ja David zusammen mit dem Überführen der Bundeslade ins Heiligtum in Jerusalem eine kunterbunte Musik veranstaltet hat. Und in Berufung auf diesen David, der die Instrumentalmusik offenbar also geschätzt hat, hat man dann die Instrumentalmusik in den reformierten Gottesdienst, in den lutherischen Gottesdienst eingeführt, und der hat da speziell in der Barockzeit eine große Blüte erlebt.